Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die deutsche Fußballmeisterschaft ist vorzeitig entschieden. Bayern München holte sich vor wenigen Minuten im Olympiastadion vorzeitig den Titel. Die Meisterschale wird den Bayern aber erst beim letzten Heimspiel in 2 Wochen überreicht. Mehr zum Ausgang der heutigen Partie gegen Hertha BSC Berlin gegen Schluss der Sendung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst zur Politik. Falsche Geheimdienstinformationen haben zu dem bisher schwersten militärischen Fehler der NATO im Kosovo-Krieg geführt. Der irrtümliche Beschuss der chinesischen Botschaft in Belgrad ist nach Angaben der Allianz passiert, weil Agenten in der jugoslawischen Hauptstadt das Bündnis nicht richtig informiert hätten. Das Gebäude sei als Angriffsziel ausgesucht worden, weil man es für den Sitz der Rüstungsbehörde gehalten habe. Bei der Bombardierung sind Freitagnacht mindestens 3 Menschen getötet worden.
So viele Gerüchte schwirrten bisher selten durch das NATO-Hauptquartier. Wurde die chinesische Botschaft angegriffen, weil ein serbischer Doppelagent die NATO in die Irre führte? Wollte Belgrad diesen diplomatischen Eklat, damit China ja keine UN-Resolution passieren lässt? Oder hat die türkische Zeitung recht, die von serbischen Geheimdienstanlagen in der Botschaft schreibt? Oder liegt tatsächlich ein Bunker für Waffen auf dem getroffenen Gelände und die CIA hatte nur verschlafen, dass darauf kürzlich eine chinesische Botschaft errichtet wurde? Spannende Fragen, aber karge Antworten. Wir haben schnell und ehrlich eingeräumt, dass der Fehler im Prozess der geheimdienstlichen Ermittlungen lag. Und diese Prozesse sind jetzt überprüft worden, um es sehr unwahrscheinlich werden zu lassen, dass so ein Fehler nochmal passiert. Ende der Durchsage. Geheimdienstfragen sind nun mal geheim, so die NATO lakonisch. Und außerdem, trotz des fürchterlichen Irrtums, für den man sich in Peking entschuldigt habe, würden die Angriffe fortgesetzt und verstärkt, um die anhaltende Vertreibung im Kosovo zu stoppen. Und zum Stichwort Medienkrieg betonten die Sprecher, von inzwischen 9000 Raketen und Bomben hätten schließlich alle bis auf 12 präzise ihre Ziele getroffen.
Aber gerade diese Präzision macht es ja umso aberwitziger, dass ausgerechnet Chinas Botschaft getroffen wurde und damit die Hoffnung auf einen diplomatischen Durchbruch. Wenn die NATO also gezielt in die Irre geführt wurde, ist das leider auch keine Entschuldigung. Chinesische Botschaften übersieht man einfach nicht.
Mit Billigung der Behörden haben in China heute wieder Zehntausende gegen den NATO-Beschuss demonstriert. Die Polizei griff auch bei gewalttätigen Protesten kaum ein. In der Stadt Canton brachen Demonstranten in das deutsche Generalkonsulat ein und zerstörten Büromaterial. In Peking kam es vor verschiedenen Botschaften zu Ausschreitungen.
Peking erlebt zur Stunde die 2. Nacht der Massenproteste. Noch immer strömen Tausende Demonstranten ins Diplomatenviertel. Ihr Ziel, die Botschaft des verhassten Amerika. Mit Kerzen gedenken Studenten der beim Bombardement in Belgrad umgekommenen chinesischen Journalisten. Viele machen aus ihren Rachegelüsten kein Hehl. Er sei eigentlich ganz friedlich, versichert dieser Mann. Doch da wir Deutsche seien, habe er nicht übel Lust, uns zu verprügeln. Die Stimmung ist aggressiv. Übersteigerter Nationalismus und offene Fremdenfeindlichkeit entladen sich inzwischen auch vor den Botschaften anderer Staaten. Es flogen Brandsätze auf die Vertretungen Amerikas, Großbritanniens und Albaniens. Vor der deutschen Botschaft blieb es ruhig. Am frühen Abend meldete sich Chinas Führung zu Wort. Die Regierung billige die Proteste, erklärte der stellvertretende Staats- und Parteichef Hu Jintao. Sie seien Ausdruck des glühenden Patriotismus der Massen. Die Demonstranten sollten jedoch die soziale Stabilität wahren. Entsetzte Diplomaten werfen der Regierung vor, Öl ins Feuer zu gießen. Vergeblich baten amerikanische Botschaftsangehörige um Polizeischutz. Doch die Uniformierten griffen auch heute nicht ein, als ein Steinehagel auf die US-Vertretung niederging. Ein Ende der Proteste ist nicht abzusehen. Nach jüngsten Gerüchten sollen nun auch Arbeiter und Bauern in die Hauptstadt gekarrt werden. Das einmalige Demonstrationsrecht soll für alle Chinesen gelten.
Behindert von schlechtem Wetter hat die NATO in der vergangenen Nacht ihre Luftangriffe fortgesetzt. Kampfflugzeuge beschossen erneut Ölläger, Flugplätze, Sendeanlagen und Kasernen. Neben Ziele im Kosovo nahmen sie unter anderem auch Einrichtungen in Nisch und Užice ins Visier.
Nach den schweren Angriffen auf Belgrad blieben in der vergangenen Nacht die Einwohner der großen Städte des Landes von Bombenexplosionen verschont. Selbst im total zerstörten Zentrum der Kosovo-Hauptstadt Pristina konnten die Einwohner erstmals wieder auf die Straße gehen, sich mit dringend benötigten Lebensmitteln versorgen. Die NATO konzentrierte ihre Angriffe in den letzten 24 Stunden auf Militärstellungen im Kosovo sowie auf Radio- und Fernsehumsätze in verschiedenen Teilen des Landes. Zum 24. Mal seit Beginn des Krieges wurde die Stadt Valjevo südwestlich von Belgrad angegriffen. Ziel waren die Munitionsfabrik Krušik und das Hauptquartier der Polizei. Das Gebäude, das neben einem Klinikzentrum steht, wurde dabei vollkommen zerstört. NATO-Bomben trafen auch das Zentrum der mittelserbischen Stadt Užice. Hier wurde die Hauptpost getroffen und zahlreiche Geschäfte in der Nähe beschädigt. Dabei wurde das Telefonnetz zerstört. Nach Angaben der Agentur Tanjug wurde niemand verletzt, aber enormer wirtschaftlicher Schaden angerichtet. In Belgrad besuchte heute eine offizielle Regierungsdelegation der Volksrepublik China das zerstörte Gebäude der chinesischen Botschaft. Vertreter des chinesischen Außenministeriums verurteilten den Angriff als brutale Verletzung der Souveränität Chinas und des Völkerrechts.
Bei einem Kurzbesuch in Mazedonien hat sich Bundesaußenminister Fischer heute noch einmal für eine politische Lösung des Kosovo-Krieges ausgesprochen. An die jugoslawische Regierung appellierte er, einzulenken und die Bedingungen der NATO zu akzeptieren. Einer der Kernpunkte ist die Rückkehr der Flüchtlinge in das Kosovo. Im Lager Čekrane informierte sich Fischer über die Situation der Vertriebenen.
Mit einem Hubschrauber des Heeres war der Außenminister heute Nachmittag in Čekrane, dem größten Flüchtlingslager Mazedoniens, angekommen. Von der ersten Minute an hallten Joschka Fischer-Rufe durch die Zeltstraßen des Lagers, das die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk in Rekordzeit errichtet hatten, als vor zwei Wochen die anderen Lager hoffnungslos überfüllt waren. Besuch im Sanitätszelt der Bundeswehr, wo verwundete Flüchtlinge versorgt werden. Hier die 14-jährige Refice Aliu aus einem Dorf nahe Pristina. Sie wurde auf ihrer Flucht von serbischen Soldaten beschossen und hatte die Kugel noch in ihrer Hüfte, als sie hier im Lager Čekrane ankam. Am Mittag hatte Außenminister Fischer mit Vertretern der mazedonischen Regierung auch über deren Widerstand gegen die weitere Aufnahme von Vertriebenen gesprochen. Über das Ergebnis berichtet er:
Wir erwarten von der mazedonischen Regierung, das habe ich heute in den Gesprächen auch gesagt, dass die Grenzen grundsätzlich offen bleiben, dass es nicht so sein kann. Andererseits befindet sich Mazedonien in einer schwierigen Lage. Wir müssen hier einen Weg gemeinsam mit Mazedonien gehen, aber ich halte es für dringend geboten, dass die Grenze offen bleibt, dass keine Menschen abgewiesen werden.
Das Lager Čekrane ist von der Bundeswehr kürzlich noch einmal erweitert worden. Neben den jetzt 32.000 Menschen könnten notfalls noch einmal 5.000 aufgenommen werden.
Die Bundeswehr hat mit der Verlegung zusätzlicher Soldaten in die Balkanregion begonnen. Nach Angaben eines Sprechers wurden zunächst 30 Fernmeldesoldaten nach Albanien geschickt. Sie sollen als Vorkommando den weiteren Einsatz planen. Der Bundestag hatte am Freitag eingewilligt, bis zu 1.000 weitere Soldaten für Hilfsaktionen nach Mazedonien und Albanien zu entsenden. Russland will nach den Worten von Präsident Jelzin weiter mit allen Kräften an einer diplomatischen Lösung des Kosovo-Konfliktes arbeiten. Sein Land könne nicht nur Krieg führen, sondern auch Frieden stiften, sagte Jelzin aus Anlass des 54. Jahrestages des Sieges über Hitler-Deutschland. Alle Staaten dürften die wichtigste Lehre des Zweiten Weltkrieges nicht vergessen. Ein Funke der Gewalt könne zum Anlass eines großen Feuers werden.
In Moskau wurde heute mit der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz der 54. Jahrestag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland gefeiert. Fast 5000 Soldaten aller Waffengattungen der russischen Armee beteiligten sich an dem Aufmarsch. Anders als zu Zeiten der Sowjetunion fehlten Fahrzeuge und schweres militärisches Gerät. In seiner Rede vor zahlreichen Veteranen sagte Jelzin, der Siegesfeiertag eine alle Russen, unabhängig von ihrer Religion oder politischen Ausrichtung. In Berlin wurde heute am russischen Ehrenmal im Bezirk Tiergarten mit einer Kranzniederlegung des Jahrestages des Kriegsendes gedacht. An der Zeremonie beteiligten sich russische Militärs und Geistliche, aber auch Vertreter der PDS und der Bundeswehr.
Zum Abschluss seiner Rumänienreise hat Papst Johannes Paul II. Zur Einheit der katholischen und der orthodoxen Kirche aufgerufen. Die ökumenische Bewegung müsse gestärkt werden, sagte der Papst bei einer katholischen Messe in Bukarest. Zuvor hatte er an einem Gottesdienst mit dem rumänischen Patriarchen Theoktist teilgenommen.
Der Papst erstmals bei einem orthodoxen Gottesdienst, zelebriert vom rumänischen Patriarchen und Mitgliedern der Heiligen Synode. In die Fürbitte wurden auch alle Opfer des Kosovo-Krieges mit eingeschlossen, nach dem gestrigen gemeinsamen Friedensaufruf der beiden Kirchenführer. Viele Bukarester waren am Vormittag auf den Platz der Einheit gekommen, um beim kirchenhistorischen Ereignis dabei zu sein. Patriarch Georg Tiest entbot Johannes Paul II. Den in Ostkirchen traditionellen Friedensgruß. Symbolisch für die beim dreitägigen Besuch erreichte Annäherung nach fast tausendjähriger Kirchenspaltung zwischen Rom und Byzanz. Pilger der katholischen Minderheit aus Siebenbürgen, aus der Moldau sowie aus Nachbarstaaten Rumäniens kamen mit Sonderzügen nach Bukarest, feierten enthusiastisch ihr kirchliches Oberhaupt. Mehrere hunderttausend nahmen am Nachmittag an der Eucharistiefeier mit dem Papst teil, mit dem orthodoxen Patriarchen als Ehrengast. Wer sich die Fahrt in Rumäniens Hauptstadt finanziell nicht leisten konnte, verfolgte die vielen Live-Übertragungen. Mit stolzen Hinweisen darauf, dass in Rumänien die beiden Kirchen zuerst den Dialog und die Versöhnung begonnen haben.
Mit Spannung erwartet die Reaktion anderer Ostkirchen. Gilt doch die Bukarest-Reise als Testfall bei der Gesamtorthodoxie. Vom Vatikan jetzt erhofft die Einladung aus Moskau, dass die Begegnung des Papstes mit dem russischen Patriarchen endlich stattfindet.
Die Umweltminister der Europäischen Union haben sich dafür ausgesprochen, die ökologischen Schäden des Kosovo-Krieges möglichst rasch zu erfassen. Die Gefahren seien nicht nur auf die Republik Jugoslawien begrenzt, sagte Bundesumweltminister Trittin zum Abschluss eines Treffens mit seinen Amtskollegen in Weimar. So könnten Schadstoffe über die Flüsse in die Adria gelangen. Weiteres Thema waren die Umweltstandards in den osteuropäischen Staaten, die der EU beitreten wollen. Nach Einschätzung der Minister schaffen es diese nicht rechtzeitig, ihre Vorschriften den EU-Richtlinien anzupassen. Bestehende Standards dürften deshalb aber nicht gesenkt werden. Die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes Limbach hat ein mangelndes Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in Ost- und Westdeutschland beklagt. Bei einer Feier zum 50. Jahrestag des Grundgesetzes in München sagte sie zugleich, in den neuen Ländern sei nur eine Minderheit der Bürger mit der Demokratie zufrieden. Wirtschaftliche Unsicherheit und die Angst vor Arbeitslosigkeit könnten kein Klima schaffen für demokratische Bürgertugenden wie Meinungsfreude und Konfliktbereitschaft.
Nach wie vor ziehen die Bürger der neuen im scharfen Gegensatz zu den Bürgern der alten Länder die größtmögliche Gleichheit der Freiheit vor. Und auf dieser Linie liegt auch der Befund, dass eine deutliche Mehrheit der Menschen in den neuen Ländern höhere Ansprüche an den Sozialstaat stellt, auch wenn das der einen oder dem anderen unter ihnen im ersten Augenblick als eine Art von Undankbarkeit erscheinen mag. Sie sind mit dessen Leistungen unzufriedener als die Bürger in den alten Ländern der Bundesrepublik und sie meinen mehrheitlich, dass es um ihre soziale Sicherheit gegenwärtig schlechter bestellt ist als noch zu Zeiten der DDR.
Durch die umstrittene Neuregelung der 630-Mark-Jobs fallen nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages mehr als 800.000 Stellen weg. Von 7.700 befragten Unternehmen will nach Angaben des DIHT der überwiegende Teil die Minijobs entweder ersatzlos streichen oder aber zum Teil durch Überstunden ersetzen. Das Bonner Arbeitsministerium wies die Zahlen als nicht überprüfbar zurück. Zum 15. Mal wurde Bayern München heute deutscher Fußballmeister. 3 Spieltage vor Saisonschluss reichte den Bayern ein Unentschieden gegen Berlin für den vorzeitigen Titelgewinn.
Die bayerischen Fußballhelden vor 60.000 im Münchner Olympiastadion feierten den 15. Titel des Rekordmeisters mit einer rekordmeisterlichen Laola-Welle rund um Lothar Matthäus. Die Meisterschüssel selbst wird ja erst am 22. überreicht werden. Und es war ein hartes Stück Arbeit. Ganz wichtig dabei der Galaauftritt des Ältesten mit den schnellsten Beinen. Lothar Matthäus, nicht nur in Fachkreisen der 38-Jährige genannt, mit Dynamik, mit Pässen, mit Nachsätzen und damit mit der Vorbereitung des 1:0 durch Carsten Janker. Sein 12. Saisontor in der 12. Spielminute. In der zweiten Halbzeit die Bayern ohne Janker, Lothar Matthäus und Oliver Kahn und plötzlich mit dem Berliner Unentschieden durch Andreas Schmidt in der 73. Minute. Da atmeten sie tief durch. Aber ihr Gefühlsleben wurde nicht weiter durcheinandergebracht und so konnte die Mannschaft mit den meisten Toren, den wenigsten Gegentoren, den meisten Siegen ihre Freude freien Lauf lassen. Und Giovane Elba, der Brasilianer, zeigt, was für ihn wirklich freier Lauf heißt. Der Manager im Bierbad. Heute wird es nicht übel nehmen.
Der Chilene Marcelo Rios hat das Tennisturnier am Hamburger Roten Baum gewonnen. In 5 Sätzen besiegte er den Argentinier Mariano Zabaleta. In der Geschichte der German Open war es das erste südamerikanische Finale. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. Mai.
Das Hoch, das heute noch in weiten Teilen Mitteleuropas für reichlich Sonnenschein sorgte, verabschiedet sich Richtung Mittelmeer. Dadurch wird der Weg frei für die Ausläufer eines Tiefs vor der irischen Küste. Sie erreichen uns im Laufe des morgigen Tages. In der Nacht beschränken sich die Wolken auf Norddeutschland. Der Montag beginnt zunächst sonnig, gegen Mittag ziehen von Frankreich dichte Quellwolken heran. Südwestlich der Elbe, nördlich des Mains und im Alpenvorland fallen gewittrige Schauer. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, in Gewitternähe frischt der Böig auf. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 6 Grad in Südostbayern und 12 Grad am Oberrhein. Am Montag steigen die Werte auf 19 Grad in Schleswig-Holstein und 26 Grad im Südwesten Baden-Württembergs. Es bleibt warm, wird aber wechselhaft. Mal mehr, mal weniger dichte Wolken sorgen nachmittags für gewittrige Schauer. Im Südwesten kann es mitunter für längere Zeit regnen. Konstante Temperaturen mit 14 Grad im Norden und 23 Grad im Rhein-Neckar-Raum.